Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 610 des Audiocasts zu CC2TV. Ich begrüße alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer, freue mich über jeden, der wieder dabei ist. Grüße diesmal ganz speziell die Autofahrer, diejenigen, die mich nur hören, wenn sie unterwegs sind, zum Beispiel einer von Siegen nach Frankfurt, dem die Sendung etwas zu kurz ist, aber in der Zeit, wo sie läuft, eben kurzweiliges Autofahren generiert. Und auch in die Schweiz wieder Grüße und überall da, wo die Leute unterwegs den Audiocast hören, weil Autofahren ja so langweilig ist. Ja, aber immer schön aufpassen auf die Straße, was da passiert. Dann habe ich ein paar Themen ausgewählt, die sich in der Hauptsache mit Datenschutz, Datensicherheit und Ähnlichem befassen, weil ob es nun einen neuen Prozessor gibt, der 25 Beinchen mehr hat und in der Taktfrequenz nochmal um 3% höher ist, das ist so interessant wie eine neue Waschmaschine. Da muss man nicht unbedingt drüber sprechen. Wenn es denn mal etwas Neues gäbe, dass man tatsächlich einen Prozessor hätte, der auf Quantenbasis arbeitet, der unsere normalen Probleme gar nicht lösen könnte, weil die Struktur und die ganze Arbeitsweise vollkommen anders ist. Aber dann würden wir darüber sprechen, aber nicht so. Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass es Ende dieser Woche am Samstag eine Veranstaltung gibt im Nettersheim. Die nennt sich Orion, das ist also für alle die, die das Raumschiff Orion als Fernsehsendung noch kennen, diese 7 Folgen, die damals produziert worden sind, in einer ganz anderen Art, als man es heute macht. Also nicht mit Millionen und Abermillionen, die man da hineinsteckt, um Wildwest-Geschichten auf ein modernes Niveau zu bringen, weil sich Leute in diesen modernen Dingern da in ein paar hundert Jahren immer noch einfach nur gegenseitig umbringen und die Bösen sehen immer hässlich aus und die Guten sehen aus wie die Menschen. Und alles so ein Quark. Also vollkommen Banane, was da in vielen dieser neuen Serien läuft. Es gibt auch gute Filme, aber wenige. Und man sollte mal da hineinschauen, wie das damals gewesen ist, welche Ideen damals da waren. Man muss es auf sich wirken lassen. Und man versteht dann auch, wie damals über die Zukunft gedacht wurde. Also die Filmfreunde, die diese Veranstaltung leiten, würden sich sicher freuen, wenn da ein paar Leutchen vorbeikämen. Nähere Informationen, es gibt einen Link auf der Homepage CC2TV, rechts ist da so ein Link, da kann man sich immer die neuesten Informationen ansehen, wer da ist, welche Filme vorgeführt werden, wann die vorgeführt werden, die Diskussionsrunden, die Beiträge und was sonst noch alles geschieht. Ein umfangreiches Programm, wirklich sehr, sehr schön, was da geplant ist. Gut. Das wollte ich nur noch mal gesagt haben. Also ich bin auch da und werde versuchen, wenn das von dem technischen Umfeld machbar ist, auch da ein paar Szenen mitzubringen. Ich möchte da einen kleinen Beitrag darüber machen. Aber wie gesagt, das ist noch nicht so hundertprozentig geklärt. Das muss ich mit dem Veranstalter jetzt erst noch telefonisch auskaspern. Ja, was haben wir noch? Ja, jede Menge, aber es passiert immer so viel. Wir sollten einfach mal mit einem Thema anfangen, was mir fürchterlich auf den Keks geht. Jeder, der hier ab und zu mal reingehört hat, weiß, wie ich zu der Aftergets stehe. Aftergets ist die flapsige Bezeichnung für ARD, ZDF, Deutschlandradio, Beitragsservice. Beitragsservice ist ja vielleicht auch eine Sache. Es wird ja breit getragen, der Rundfunk. Und das sind also nicht meine Freunde. Es liegt aber nicht daran, dass es ein öffentlich-rechtliches Fernsehen gibt, sondern es liegt ganz einfach daran, dass es eine Zwangsgebühr ist und dass mit dieser Zwangsgebühr meiner Meinung nach Schindluder getrieben wird, dass man hier unglaublich viel Geld verpulvert für Dinge, die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind, sondern nur für spezielle enge Gruppen und der Rest wird aufgefüllt mit uralten Filmen, die zum 100. Mal wiederholt werden. Es gibt wohl einen, der ist wirklich schon 100 Mal wiederholt worden. Damit meine ich nicht Dinner for One. Und da stehe ich absolut dagegen. Aber Die Sache ist ausgeklagt. Die letzten Urteile sind gesprochen. Und nun kann man sagen, der eine meint, ja, das sei also irgendwie Willfährigkeit der Richter oder sonst was. Ich gehe davon nicht aus. Dass sicherlich Richter aufgrund des vorherrschenden Zeitgeistes urteilen, weil sie so denken. Wir denken ja heute nicht so wie die Leute vor 200 Jahren. Das ist auch ganz klar. Und dass das natürlich richtungsgefärbt ist, auch ganz klar. Aber das ist Realität, das ist gegenwärtig unser Recht. So. Und dann gibt es aber Leute, die meinen, dass sie nicht in der Demokratie leben. Wenn so eine Sache ausgeklagt ist, wenn man nichts mehr machen kann, muss man es einfach akzeptieren. Wir leben in einer Demokratie und wenn unsere demokratisch legitimierten Institutionen, damit meine ich die Gerichte, selbst auf europäischer Ebene, gesagt haben, das ist so in Ordnung, das ist so gesetzeskonform, das ist einfach so, wie es ist, richtig. Dann muss doch mal Schluss sein mit der Diskussion. Ob es mir gefällt oder nicht, ich muss es doch mittragen. Ich lebe in dieser Demokratie. Anderen gefallen Dinge, die mir gefallen nicht und umgekehrt. Das ist einfach so. Dass aber jetzt irgendwelche Gruppen anfangen, wieder daran rumzurühren und versuchen, Bevölkerung aufzuwiegeln, dass man nun nicht zahlen soll oder die Zahlung verzögern soll bis zum Ende der möglichen Zeit und Mahnung und so weiter. Das ist für mich irgendwo Banane. Die haben einen an der Klatsche. Ganz ehrlich, wir haben eine Demokratie und es ist fertig. Das Thema ist durch. Und dass man mich benutzt und bei mir ins Gästebuch nicht einmal, sondern 20 Mal reinschreibt, Links dahin, was man, wie man, wo man machen soll, wie man Widerstand leisten soll, dass man bei YouTube in die Kommentare sowas hineinschreibt, auch gleich 10, 12, 15 Mal hintereinander, immer wieder versucht, irgendwie so einen Kommentar, um die eigenen schwachsinnigen Interessen durchzusetzen, da hineinschreibt. So geht's nicht. Ich habe die Sachen alle gesperrt, ich habe sie alle rausgeschmissen, ich habe auch die Nummernkreise der IPs gesperrt, wenn also jemand zu Unrecht betroffen ist, muss er sich melden. Aber ich lasse mich nicht von solchen Leuten da zum Werkzeug machen, irgendetwas in die Breite zu tragen, was demokratisch nicht korrekt ist, nicht in Ordnung ist. Ich denke da immer so an ein arabisches Sprichwort. Das sagt, eine Hand, die man nicht abhacken kann, soll man schütteln. Vielleicht sollte man darüber mal nachdenken. Vielleicht sollte man das mal machen. Wenn diese Einrichtung von der rechtlichen Seite her bestätigt worden ist und es mir nicht gefällt und vielleicht vielen von euch nicht gefällt, dann werdet doch aktiv. Dann helft doch mit. Dann macht sie doch besser. Dann schreibt doch eure Meinung. Dann schreibt doch an die Intendanten, an die Rundfunkmacher, an den Rundfunkrat oder wen auch immer, schreibt doch, hör mal Kinder, so geht das nicht. Ihr könnt nicht so viel von dieser Sache, zum Beispiel so viel für Sport ausgeben. Ich lasse mir nicht gefallen, dass sie mir jetzt in einer Woche, ich glaube, ich habe gezählt, fast 100 Wiederholungen in allen zusammen, nicht nur öffentlich-rechtlich, auch die anderen, vorsetzt. Dafür aber Geld kassiert im öffentlich-rechtlichen Bereich. Mensch, wenn ich eine Zeitung hätte und einen Verlag und ich würde dann alle 3-4 Wochen die gleiche Zeitung wieder rausgeben, wieder rausschicken. Ich müsste nicht mal neu drucken, weil es ist ja eine virtuelle Zeitung in dem Fall und würde dafür Geld verlangen. Das würde kein Mensch machen, das würde keiner akzeptieren. Hier wird es gemacht. Also, akzeptiert so, wie es ist. Es ist rechtlich vollkommen in Ordnung. Es ist ausgeklagt und jetzt müssen wir gemeinsam daran arbeiten, dass es besser wird, dass die Kritikpunkte, die wir haben, hier wirklich auch massiv an die Fernsehmacher herangetragen werden, damit die wissen, was wir wollen, was wir für eine Meinung haben. Nur dann können wir es besser machen. Nur dann wird es auf die Dauer besser werden. Natürlich nicht. Einer schreibt und das komplette Programm wird umgestellt. Ist ja nun klar. Aber wenn viele mitmachen, wenn viele ihre Meinung artikulieren, wenn viele sagen, was ihnen passt und was ihnen nicht passt, dann können wir auch etwas bewegen. Dann können wir dieses Fernsehen besser machen. Also, hört auf, mich zu bombardieren mit eurem Scheiß, den ihr da habt. Wenn ihr damit nicht fertig werdet, dass wir in eine Demokratie legen, bitte, dann lasst euch untersuchen oder nehmt Pillen oder sonst was. Ich bin der Meinung, jetzt geht es darum, das, was wir haben, in der Richtung positiv zu beeinflussen, die für die Allgemeinheit wichtig ist. Also, klar, oder? Google. Wir kennen ja alle die Probleme mit Malware, mit irgendwelcher Schadsoftware, die verbreitet wird und die oft genug dafür gesorgt hat, dass der Einzelne einen Schaden davongetragen hat, indem ausgespäht wurde, indem blödsinnigerweise persönliche Daten auf irgendwelche dubiose E-Mail-Nachrichten hin weitergegeben wurden und so weiter. Google hat jetzt etwa 85.000 Mitarbeitern seit einem Jahr, glaube ich, mit einem USB-Stick ausgestattet. Das ist ein recht kleines Teilchen da. Und sagt und behauptet, dass seit es die Mitarbeiter damit ausgestattet hat und sie sich damit an einem Rechner legitimieren müssen, seitdem hat es keine Phishing-Attacken mehr gegeben, die zum Erfolg geführt hätten. Ja, diese kleinen Dinger da, die sind ja nun ganz lustig. Das ist ja auch, Google ist ja nur eine Nummer, muss man schon sagen. Google hat es auch nicht erfunden, sondern es ist bei einer, ich glaube, finnischen Firma oder schwedischen Firma entwickelt worden. Google ist auf diesen Zug aufgesprungen und jetzt machen sie das. Google ist der Meinung, dass gut gemachte Phishing-Attacken auch von ausgebildeten, erfahrenen Mitarbeitern nicht immer erkannt werden können und dass da auch doch ab und zu mal einer darauf reingefallen ist. Wir wissen alle, russische Hackergruppen, die fälschen ja Webseiten, das heißt, sie nehmen eine Webseite aus dem Netz und überarbeiten die etwas und stellen sie wieder ein und schicken dann Millionen von Nachrichten per E-Mail mit einem Link auf diese Webseite. Die Links sind auch noch so versteckt, dass man sie nicht auf Anhieb erkennen kann, was denn nun dahinter steckt. Ich habe diese Woche auch wieder eine bekommen, da habe ich mich wirklich damit beschäftigen müssen, obwohl der Verdacht von Anfang an da war, aber ich habe einfach nicht gefunden, wo jetzt hier der Nutzen ist von dem, was da kommt. Aber wie gesagt, man sollte also denken, dass hier in irgendeiner Art doch die Möglichkeit geschaffen werden müsste, dass der Einzelne vor solchen Attacken sicher ist. Nur wer soll es machen? Provider tun ja schon eine ganze Menge dafür, dass sie Spam und ähnlichen Kram versuchen auszufiltern, zumindest zu markieren, dass die bei uns schon markiert ankommen, dass wir wissen, das könnte schon irgendwie Schadsoftware sein und eine höhere Aufmerksamkeit auf diese Sachen richten. Was Google da macht, diese Schlüssel nennen sie es selbst, das ist der YubiKey. Das kommt nicht vom Jubilieren, sondern das schreibt sich mit Y-U-B-I und dann Key wie Schlüssel. Also K-E-Y, um es komplett zu buchstabieren. Und dieses kleine Teil, was ist als Schlüsselanhänger USB-Stab konzipiert. Und das soll man dann einfach in den Rechner, an dem man arbeiten will, hineinstecken. Und dann könnte man damit sich identifizieren und könnte dann Zugang zu anderen Sachen bekommen. Der ist relativ günstig, soll um die 20 Euro, glaube ich, kosten. Immer noch teuer für so ein Ding, aber okay. Er soll kopiergeschützt sein, dass man also nicht einfach sagt, ich mache mir davon ein paar Kopien. Und ja, das war's eigentlich. Wenn man den verliert, es gibt dann einen Einmalschlüssel, also es ist ein Passwort, könnte man sagen. Das soll man zu Hause irgendwo in den Tresor tun, weil jeder ein Tresor zu Hause hat oder so. Wo auch immer, also an einen sicheren Ort verwahren. Und mit diesem Einmalschlüssel kann man dann einen neuen dieser YubiKeys bekommen, beziehungsweise Zugang zu seinen Daten haben. Denn anders, wenn man das einmal eingerichtet hat, kommt man anders nicht mehr an seine Daten heran, an seine Zugänge heran. Dieses Verfahren, das nennt sich U2F und das ist eine Abkürzung, die steht für universelles Zwei-Faktor-Verfahren. Und wir müssen abwarten, wie es sich durchsetzen kann, ob es, wenn es in der großen Breite möglicherweise zum Einsatz kommt, auch die Sicherheit weiterhin gewährleistet, die im Moment darauf projiziert wird. Und dann muss man sehen. Also, wenn man sich erstmalig oder einmal gekoppelt hat mit diesem Schlüssel, dann kann man nicht mehr normal auf seine Daten, das müssen also dann die Unternehmen mittragen, die müssen also die Möglichkeit anbieten, dass man sich damit authentifiziert, dann kann man nicht mehr normal auf seine Daten zugreifen mit Passwort oder sonst wo, es sei denn, man nimmt dieses einmal Masterpasswort, wenn man das Ding verloren hat. Sicherheit insofern, man muss immer noch ein Passwort haben. Wenn ich also meinen Schlüssel verliere, der allein nutzt dem Finder oder dem Dieb nichts. Er muss noch mein Passwort kennen, was ich noch eingeben muss. Das ist diese eben zweifache Authentifizierung. Und umgekehrt mit dem Passwort ohne den Schlüssel geht auch nichts. Also auf Anhieb hört es sich so an, als würde man damit eine gewisse Sicherheit zusätzlich bekommen, wenn man dieses Verfahren anwendet. Diese Plastikschlüssel und USB-Stabschlüsselchen immer mit sich herumzuschleppen, ist auch nicht so meine Welt. Gefällt mir nicht so wirklich, denn ja, es gibt ja auch noch andere Methoden, dass man mit Zwei-Faktor-Verfahren, zum Beispiel per SMS, so etwas erreichen kann. Da muss ich ja nicht nur so ein Stück Plastik mit mir rumschleppen. Ist zwar nicht schwer, aber unbequem. Ich habe normal keinen Schlüssel bei mir, weil meine Zugänge sind anders gesichert. Und da muss man jetzt einfach mal sehen. Es ist eine Idee. Es zeigt, dass hier ein großer Bedarf da ist und dass hier Probleme erkannt worden sind und aktiv gesucht wird, wie man diese Sicherheit im Internet, dass man nicht mit Passwort irgendwo geknackt wird, geklaut wird, abgefischt wird und dann kann jeder von jedem Land der Welt aus auf meine Daten zugreifen. Nur dann, wenn er diesen USB-Stick hat, und wenn er nicht hat, dann nützt ihm das Passwort auch nichts. Er muss zwei Größen haben. Eine, die virtuell irgendwo ist, und die andere, die physikalisch bei mir ist. Irgendetwas. Vielleicht haben Sie es gehört. Anfang des Monats ging es durch die Presse, dass die Bundespolizei Daten, die von sogenannten Bodycams, die nennen die wahrscheinlich Bodycams, weil Körperkameras, das war ja der Aufreger bei den Scannern am Flughafen, also heißt es Bodycam. Das heißt, die kleinen Kameras, welche von Polizisten mit herumgetragen werden, die haben dann auch noch irgendwo so eine Markierung dran, da steht dann Video und Audio, dass man also weiß, man kann aufgezeichnet werden. Die laufen natürlich auch nicht immer. Aber wenn sie denn dann laufen, dann wird das ja gespeichert, denn sonst wäre es ja blöd. Braucht man nichts aufzeichnen, wenn man es nicht aufzeichnet. Oder braucht es nicht aufnehmen, wenn man es nicht aufzeichnet. So, und die Bundespolizei hat im Moment keine staatliche Infrastruktur, mit der sie diese aufgenommenen Bilder und Töne speichern kann. Deswegen hat man bei Amazon Cloud gemietet und da werden diese Aufnahmen natürlich verschlüsselt, alle gespeichert. Die kommen also alle auf Amazon-Speicher. Diese Speicherung, das ist schon irgendwo erstaunlich, dass unser Staat, der uns beschützen will, uns aufnimmt. Natürlich nicht kontinuierlich, sondern nur im Bedarfsfall, nur wenn irgendetwas da ist oder vorkommt. Und dass diese Daten dann in den Vereinigten Staaten auf Servern gespeichert werden und selbst wenn es in Europa ist, gespeichert werden, wo wir wissen, dass in den USA immer Zugänge zu solchen Daten existieren. Natürlich kann man nun auch sagen, okay, die US-Sicherheitsbehörden, die ja wohl Zugriff haben, auch wenn öffentlich nicht darüber gesprochen wird, zu all diesen Cloud-Diensten. Die haben sich das ja rechtlich erzwungen, über Gesetze, über die nicht gesprochen werden darf, unter Strafe gestellt, wenn man darüber spricht. Und ja, da liegen diese persönlichen Daten, also unsere biometrischen Merkmale, Stimme und Aussehen, die werden da gespeichert und sind im Grunde genommen verfügbar für einen Zugriff der US-Behörden. Das ist eigentlich das Problem überhaupt. Darf man das überhaupt? Ist es laut Grundgesetz überhaupt möglich, dass ich aufgenommen werde von einer staatlichen Organisation und diese Aufnahmen im Bild und Ton dann an ein Unternehmen weitergereicht werden außerhalb Deutschlands und dort gespeichert werden und wissentlich, dass es ein Zugriff von fremden Sicherheitsdiensten, Polizei und so weiter darauf nicht nur höchstwahrscheinlich, sondern sicher gewährleistet sein muss. Das wird sicherlich irgendwo noch ein Thema sein, denn das kocht ja erst so ganz langsam hoch. Es ist ja auch bekannt, dass gerade in den USA sehr viele, dieser Dienste, die dort miteinander und gegeneinander und füreinander und untereinander arbeiten, Möglichkeiten miteinander austauschen, sehr viele die Möglichkeit haben, auch relativ komplexe Verschlüsselungen auszuhebeln. Man muss es sich in Ruhe anhören, in Ruhe ansehen. Aber ich halte es für verantwortungslos und ich halte es für widerrechtlich, dass Aufnahmen potenziell von mir in den USA bei Amazon auf Servern gespeichert werden. So kann es nicht sein. Wir haben dieses Jahr wieder Wahlen. So, und Wahlen, das war ja mal ein heißes Thema. Über alles, wenn computergestützte Wahlen da waren, da sind natürlich Dinge gelaufen, die einfach nicht richtig waren. Da wurden Betriebssysteme verwendet, kopierte Sachen, da wurden diese Wahlcomputer in den Niederlanden, da grüße ich auch hin, da bekomme ich auch immer Grüße, dort ausgehebelt wurden, dass sie dann in Deutschland zum Einsatz kamen. Es war also ziemlich wild, was da ging. Es war wahrscheinlich auch einfach nur zu früh, um so etwas einzuführen. Aber wir machen ja auch Briefwahl. Und wir müssen ja bei der Briefwahl auch gar nicht angeben, aus welchem Grund. Also früher war das ein bisschen anders, da musste man schon belegen, warum das so ist. Aber ich glaube, seit 2008 oder so muss das überhaupt nicht mehr angegeben werden. So, und diese Briefwahl, wie sieht es denn damit eigentlich aus? Ich meine, wir kennen ja diese Fälle, dass zum Beispiel im Alten- oder Pflegeheim Pfleger diese Briefwahlunterlagen von ihren Insassen eingesammelt haben und dann nach eigenem Gutdünken ausgefüllt haben und weggeschickt haben. Das einmal ein Bruch des Wahlgeheimnisses, das andere vorsätzliche Manipulation. Gut, da sind die Richter dagegen vorgegangen. Aber jede andere Geschichte ist doch genauso gefährdet, wenn ich Briefwahl mache. Ich bin selbst oft genug beim Auszählen dabei gewesen. Man macht das Ding auf. Es wird anonymisiert, indem man die Sachen, die auf den Wähler hindeuten. Ich muss ja wissen, von wem ist denn jetzt der Wahlzettel abgegeben worden. Ich darf aber diese wissen, wer war das? Denn es muss ja überprüft werden, ist der berechtigt, steht der hier in der Liste mit drin. So, und dann muss es aber getrennt werden und dann erst darf das, was er als Wahlzettel mitgeschickt hat, wirklich anonym zu anderen gelegt werden. Es ist überhaupt kein Problem, im Grunde genommen das zu unterlaufen. Es gibt so viele Möglichkeiten dafür, dass man die ganzen Briefwahlstimmen in irgendeiner Art abfischt oder entanonymisiert. Ich will jetzt überhaupt nicht erzählen, was schon alles passiert und gemacht worden ist. Briefwahl ist keine sichere Wahl. Gut, die Anzahl der Briefwahlstimmen, die in irgendeiner Art manipuliert oder ausgespäht wurden, dürfte minimal sein. Das sind Bruchteile von Promille, die da in irgendeiner Art gefährdet oder ausgespäht wurden. Aber wichtiger scheint mir da auch noch zu sein, diese Geschichte mit der Meinungsbildung. Was wähle ich denn? Wenn ich jetzt per Briefwahl wähle und sitze zu Hause mit meiner Familie und in der normalen Familie redet man eigentlich auch darüber oder kennt auch die Meinung des anderen, ist da wirklich das Wahlgeheimnis noch vorhanden? Gibt es das da noch? Sitzt man vielleicht sogar an einem Tisch und wählt? Oder stellt jemand zu Hause Kabinen auf, damit Vater, Mutter, Tochter, Sohn voneinander unbeobachtet wählen können? Gut, natürlich kann einer sagen, ich gehe mal aufs Klo, mach trotzdem ein Kreuz, kommt wieder, steckt das Ding in den Umschlag, ist fertig. Aber normal ist es doch, dass eigentlich in der Familie, im engsten Kreis, der eine weiß, was der andere wählt. Das weiß er natürlich auch, wenn er in die Wahlkabine geht, irgendwo bei irgendeinem Amt in der Gemeinde oder sonst wo, weil man vorher gesprochen hat. Aber er weiß nicht, was der andere gewählt hat. Er weiß zwar, was er gesagt hat und welche Meinung er ist. Also Briefwahl ist sicherlich, man kann dran zweifeln, ob es wirklich 100% mit dem Wahlgeheimnis zusammenpasst. Gut, kommen wir wieder auf das andere Thema zurück. Und die Technik war nicht ausgereift, es war nicht gut genug durchdacht mit diesen Wahlcomputern. Die Sache ist quasi in die Hose gegangen und es hat einen großen Aufschrei gegeben. Und was ist jetzt in Estland passiert? Die haben in Estland, in einem aus unserer Sicht nachwachsenden europäischen Staat, direkt als Nachbar von Russland, die haben keine Angst davor gehabt, dass die Russen ihnen da irgendwo reinpfuschen können. Die haben ein Verfahren gefunden, dass ihre, ich glaube, 1 Million Wahlberechtigte haben die, mit einem Klick am Computer abstimmen können. Die müssen also nicht bei Wind und Wetter raus, die müssen nicht Autos, möglicherweise Diesel oder sonst was, in Bewegung setzen, um ihre Stimme laut werden zu lassen. Nein, die können das quasi von zu Hause. Man hat dort ein Verfahren gefunden, um die sogenannte Cybersicherheit auf der einen Seite so weit zu erhöhen, dass man tatsächlich jederzeit überprüft, ob Einflüsse von außen, von anderen Ländern auf die Wahlcomputer, Wahlmaschinen versucht werden. Man hat Notfallpläne und also eine hochkomplexe Geschichte, wenn man sich da mal einliest. Es gibt ja auch deutsche Beschreibungen darüber. Und ja, die ganze Software, die verwendet wird, ist Open Source. Der Quellcode ist komplett offengelegt. Und die Menschen haben immer mehr Vertrauen dazu gefasst. Es waren also bei der letzten Wahl in Estland 28%, die auf diese Art und Weise abgestimmt haben. So, und dieses System, dieses E-Voting-System, wie es da genannt wird, das ist laut Angaben derer, die es beobachtet haben und laut Angaben der estnischen Regierung sicherer als die analoge Abstimmung. Also gehst du in Kabine, nimmst du Kuli, machst du irgendwie da, was weiß ich, was ein Kreuzchen hin oder streichst das Ding durch oder machst gar nichts. Die Wahlhelfer, die normalerweise, wenn man da hingeht, erstmal sagen, hier, zeig mal deine Hundemarke, dein Ausweis natürlich. Und dann wird erstmal überprüft, ob man im Wahlverzeichnis steht, ob man mit abstimmen darf. Ja, die können gut gefälschte Ausweise gar nicht erkennen. Und das ist die eine Geschichte. Bei der Online-Abstimmung, da wird der Ausweis mit seiner digitalen Funktion zur Identifikation verwendet. haben wir in Deutschland auch, habe ich ja vor 2 Wochen darüber gesprochen, diese Zwangsdigitalisierung des Ausweises. Das wird aber in Deutschland abgelehnt, weil es verdattelt worden ist. Aber das wäre eine sinnvolle Geschichte, wenn ich diesen Ausweis verwenden könnte, um zu Hause zu sitzen. Ich rufe ein Programm auf, das guckt vielleicht erstmal auf meinem Rechner, ob da irgendwie bekannte Schadsoftware oder sonst was ist, die die Übertragung abgreifen könnte, und überträgt dann meine Abstimmung verschlüsselt an den Wahlrechner, nachdem es meinen Ausweis gelesen hat und festgestellt hat, wer ich bin und ob ich überhaupt abstimmen darf. Dass man den Quellcode hier veröffentlicht hat, dass jeder da hineinsehen kann, finde ich, ist ein sehr mutiger Schritt, aber auch ein Schritt, der mit dazu beigetragen hat, dass hier Vertrauen entwickelt wurde. Diese analoge Geschichte da mit diesen 2 Briefumschlägen und so weiter, das, was ich vorhin schon erzählt habe, das wird hier auch verwendet, indem man diese digitale Stimmabgabe doppelt verschlüsselt. Das heißt, das System und die Vorgänge, die als Protokoll sind sie verschlüsselt und die Daten sind nochmal verschlüsselt. Man kann auch anschließend überprüfen, ob die eigene Stimmabgabe tatsächlich dort angekommen ist und sogar, ob sie irgendwo abgegriffen und verändert worden ist. Auch das gibt dieses System mit sehr hoher Sicherheit wieder her. Also eine Sicherheit, die wahrscheinlich höher ist als das, was wir mit unseren Zettelwahlen veranstalten im Moment. Wenn wir irgendwann mal diese deutsche Angst und diesen deutschen Widerstand vor allen Dingen, die neu sind, ein klein wenig überwunden haben, dann könnte es sein, dass man ein solches System aus einem solchen Land mit Erfahrung seit 2008 auch bei uns so oder ähnlich übernehmen könnte. Stell dir mal vor, wie viel Autoverkehr an diesen Wahltagen dann nicht mehr laufen würde. Stell dir mal vor, wie viel Briefumschläge nicht mehr befördert werden müssten. Stell dir mal vor, wie viel dieser Sonderzustellungen von den Wahllokalen dann in die nächste Gruppe, in die Verbandsgemeinde und so weiter, dann nicht mehr durchgeführt werden müssten. Stell dir mal vor, wie viele Leute nicht mehr zählen müssten und kein Erfrischungsgeld wie diese Entschädigung? Nee, weiß nicht. Dieses Kekschen, was man dann quasi bekommt, wie viel da nicht mehr benötigt würden. Man könnte zu Hause sitzen und irgendwo sitzen dann eine Horde Notare und Fachleute, und die gucken und überwachen das Ding da, und man hätte sofort, wenn die Wahllokale, diese virtuellen, geschlossen sind, auch das Ergebnis. Es wäre viel zu einfach, als dass wir Deutschen das Vertrauen dazu fassen könnten, dass es sicher ist. Kommen wir mal zu dem Thema Upload-Filter. Ich habe ja schon 2 Mal darüber gesprochen. Also erstmal, Upload-Filter ist ja nun für mich der blödeste Begriff, den man dafür verwenden könnte. Weil es gibt ja gar keine Upload-Filter. Man müsste einfach nur mal nachdenken, um zu wissen, was für einen Scheiß man da erzählt. Während ich eine Datei hochlade, kann diese Datei ja nur bit- oder byteweise oder wortweise überprüft werden, aber den Gesamtzusammenhang nicht. Wie soll denn während des Hochladens überprüft werden, ob jetzt ein Video irgendwo geklaut ist oder ein Bild oder sonst was? Erst muss es ja hochgeladen werden. Es gibt also gar keinen Filter im Upload. Und dann kommt die Prüfung und dann kann es veröffentlicht werden oder nicht. Also diese sogenannten Upload-Filter sind Veröffentlichungsfilter. Gut, ist das jetzt neu? Dieser Artikel 13, der da so viel Aufregung verursacht? Nö, eigentlich nicht. Ich weiß, bei YouTube zum Beispiel, mir ist es schon 2 Mal passiert, dass ich im Hintergrund bei einem Beitrag, in dem ich etwas gemacht habe, hier zum Beispiel über Quasselbüchsen, und habe diese Amazon-Dosen da irgendetwas reden lassen oder ich habe Musik gehört oder habe demonstriert, dass man damit Musik hören kann. Und da war eine kurze Sequenz drin von irgendeinem, wo Sony, was weiß ich, Enterprises, schlag mich tot, da die Rechte drauf haben. Und das hat Amazon bemängelt. Dieses Video wurde von Amazon gesperrt, nicht veröffentlicht. Also es war ein Veröffentlichungsfilter. Es ist vom deutschen Urheberrecht vollkommen gedeckt, dass ich hier quasi so etwas als Zitat, als Beiwerk habe, wo es nicht um die Musik, nicht um das Lied geht, sondern wo ich laufend reingequatscht habe, nur dass da etwas lief. Die Filter gibt es ja. Die sind ja da. Weiterhin, auch wenn, ich habe vorgestern in der Sendung gesehen, da hat ein Journalist, ich weiß nicht, was sein Spezialgebiet ist, wahrscheinlich Dummschwätzen oder so, der hat erzählt, dass wenn er Texte oder Videos oder sonst etwas hochlädt, dass er die dann immer und irgendwo findet. Und dann müsste er anfangen und müsste erstmal selbst recherchieren bei YouTube, wo die überall eingestellt sind, und müsste dann nachsehen, wie man dagegen vorgeht, müsste ein kompliziertes Formular ausfüllen und müsste dann beantragen, dass das gelöscht wird. Das ist alles gequirlte, braunes Zeug. Nein, YouTube hat eine Funktion, da kann man nach Urheberrechtsverletzungen suchen. In dem eigenen Account, den man bei YouTube hat, klickt man einfach an und kann sofort sehen, ob es irgendwo Kopien ganz oder teilweise des eigenen hochgeladenen Werkes gibt. Und wenn es das ist, klickt man es einfach an und klickt nochmal, dass man bestätigt, dass es das eigene Werk ist. Und dann wird derjenige, der diese Urheberrechtsverletzung begangen hat, sofort informiert, dass er das herunternimmt, sonst wird es von YouTube heruntergenommen. So einfach ist es. Wenn ich das nicht mitbekomme, ich weiß aber nicht in welchem Intervall, teilt mir YouTube sogar mit, guckt dir das bitte mal an, ist das etwas, wo dein Urheberrecht verletzt wird? Also dieser Journalist, der sollte vielleicht über Saatkartoffeln etwas reden, wenn er davon Ahnung hat, sonst soll er ganz im Mund halten. So ein Mist wird erzählt. Also, es gibt keine Upload-Filter, es gibt nur Filter, Veröffentlichungsfilter. Bevor etwas veröffentlicht wird, wird es bei YouTube überprüft. Wenn es nicht gegen irgendwelche Urheberrechte oder gegen irgendwelche Sachen, die schon online sind, verstößt, okay, gut. YouTube guckt ja natürlich nicht auf alle anderen Plattformen, kann es ja nicht, darf es nicht, ist auch nicht die Aufgabe von YouTube. Das muss man nach wie vor selbst machen. Ich habe es nur an diesem Beispiel versucht zu erklären. So, und das ist absolut richtig. Dazu braucht es auch gar keinen neuen Paragraphen 13, der da so die Massen aufregt, sondern das ist gang und gäbe, das ist jetzt schon so, einmal von der rechtlichen Seite, wie auch anschließend, wenn dann eine Maßnahme ergriffen werden muss, um meine Rechte zu schützen. Jetzt ist natürlich die Angst vieler Leute, wenn solche sogenannten Upload-Filter, wo wir wissen, dass sie gar nicht geben kann, tatsächlich eingeführt würden, die es ja schon gibt, dann wäre die Möglichkeit der Zensur und der Manipulation und der Unterdrückung gegeben. Das Einzige, was mich an dieser ganzen Geschichte stört, ist, dass diese sogenannten Upload-Filter in dem Koalitionsvertrag von beiden Seiten, sowohl von SPD wie auch von CDU, ausgeschlossen worden sind. Die haben sich im Koalitionsvertrag gegen jede Art der Upload-Filter ausgesprochen. Der kluge Politiker könnte sagen, naja, es sind ja keine Upload-Filter, wir haben das ja beim Rudolf gelernt. Aber ich meine, so hinterfotzig wollten wir ja gar nicht sein. Diese im Moment diskutierte neue Richtlinien, die noch gar nicht beschlossen sind, die erst Ende des Monats beschlossen werden, wo wir noch gar nicht wissen, wie und in welcher Art sie denn dann irgendwann kommen, sind meiner Meinung nach notwendig, weil man hier ein Werkzeug hat, mit dem man gegen Urheberrechtsverletzungen vorgehen kann. YouTube, wieder als Beispiel, sieht mit Sicherheit nicht die Aufgabe darin, alles, was hochgeladen wird, vor der Veröffentlichung zu schützen. Die leben doch davon, dass sie das veröffentlichen. Sonst könnten sie das doch gleich zumachen. Das ist doch doof. Die wollen das ja auch veröffentlicht. Das hier von den Filtern, die vielleicht jetzt noch schärfer eingestellt werden, als sie die letzten Jahre waren, dass sie da auch Fehler machen können. Ja, ist bei mir auch passiert. Es sind vor 2-3 Jahren, als diese Filter wohl ein bisschen nachjustiert worden, mindestens jede zweite von mir hochgeladene Sendung bemängelt worden, dass sie nicht zur Veröffentlichung freigegeben wurden oder nicht für Werbekunden geeignet sind. Ich musste jedes Mal manuell, ich habe auch darüber berichtet, einen Widerspruch einlegen und nach einiger Zeit wurden die dann aber alle freigeschaltet. Jede meiner Sendung. Egal, ob ich YouTube beschimpft habe, ob ich Google beschimpft habe, egal, was ich überhaupt gemacht habe, ob ich irgendwelche Sachen gelobt habe oder ob ich sie zur Sau gemacht habe, vollkommen egal. Es gab aus meiner Sicht keine Zensur. Es gab vorübergehend Unsicherheiten, weil die Software noch zu blöd war. Aber sobald da ein Mensch dran war und hat das manuell oder frauuell, ich habe es nicht gesehen, überprüft, wurden sie freigeschaltet. Ich sehe keine Zensur. Ich sehe auch überhaupt keinen Sinn darin, dass YouTube irgendetwas unterdrücken sollte. Sie leben davon, dass diese Dinger da sind und dass sie veröffentlicht werden. Uploadfilter, diese sogenannten, diese dumm ausgedrückten Veröffentlichungsfilter. Die werden von vielen Leuten überhaupt nicht richtig verstanden. Wenn man meckert dann über die Politik, dass sie mal wieder sich selbst Lügen straft, okay, ist schon klar. Viele junge Leute wissen nicht, was dahinter steckt. Und mal ganz ehrlich, solange wie das Gesetz noch nicht zementiert ist, so lange macht es auch keinen großartigen Sinn, darüber zu diskutieren. Natürlich muss man im Vorfeld vorsichtig sein, natürlich kann man seine Meinung sagen, ist auch ganz wichtig so. Natürlich, aber sehr viele reden einfach. Die Politiker reden sowieso nur. Wenn man dem anderen eins auswischen kann, wird geredet, egal wie und was. Und es kann jemand sagen, ich verschenke diesen ganzen Sommer Softeis, dann wird da auch dagegen geredet. Politik ist dummerweise so, dass man nur gegeneinander arbeitet und nicht miteinander. Seit einiger Zeit sogar innerhalb der eigenen Partei. Gut, ist ja in Ordnung, wenn die das so sehen. Eine eigene feste Meinung und die dahin führende Meinungsbildung sollte aber für uns ein sehr, sehr wichtiges Moment sein. Nicht einfach nachplappern, nicht einfach sagen, dieser Paragraph 13, den es noch gar nicht gibt, wo wir nur einen Entwurf davon kennen, der muss weg. Nicht einfach alles schlecht reden. Es gibt sehr viele, die von dieser Urheberrechtsreform, die diese Paragraph 13 begrüßen, weil es ihre Existenz sichern kann. Oder im Gegenteil, wenn diese Art der Zensur gegen widerrechtliche Veröffentlichungen und das wirtschaftliche, finanzielle Aus für manch einen kleinen Journalisten, Schreiber, Fotograf, Filmemacher und Ähnliches bedeuten kann. Also bitte mit offenen Augen lesen, mit offenem Verstand, vorher ein bisschen schärfen, lesen, versuchen zu verstehen, was da drin steht und nicht einfach nachplappern, da könnte mal irgendwann Ende des Monats irgendetwas kommen, wir wissen noch nicht was, aber wir sind dagegen. So, bisschen übertrieben gesagt, sieht es im Moment aus. Haben Sie schon mal was von Web-Outen gehört? Wieder so ein Ding. Es schreibt sich Web wie Web, W-E-B und dann A-U-T-H-N. Und das ist die Kurzform für Web-Authentifikation. Und damit will ein Konsortium, also so ein paar Firmen, die zusammenarbeiten, Microsoft, Mozilla, Google und noch so ein paar versuchen, dass man künftig ganz ohne Passwörter im Internet agieren kann. Ob es so kommt, ist eine andere Frage. Okay, man kann sich ja mittlerweile, ich habe es ja vorhin auch schon mal gesagt, per Token, also USB-Token und so Sachen, Fingerabdruck, biometrische Verfahren einloggen und identifizieren und authentifizieren lassen. Die haben also jetzt darüber gesprochen, dass man diese im Browser zu implementierenden Erweiterungen in Kürze verfügbar machen will, um dann einen offenen Authentifizierungsstandard fürs Internet möglich werden zu lassen. So wie es aussieht, wird wohl die W3C, also World Wide Web Consortium, der Sache zustimmen. Die halten das also im Moment für gut, genauso wie die EPIDO-Allianz. Und dieses Web-Outen hat inzwischen auch die Verfahrensstufe CR erreicht. Das ist also ein Schritt, der darauf hindeutet, dass alle die, die Verstand haben, die mit dem Internet und der Entwicklung des Internets befasst sind und zu tun haben, das sind mehr als 30 Organisationen im Moment und da sind also alle Großen dabei. Ich glaube, Deutsche Telekom ist auch dabei, PayPal, Apple, Moment, da ist noch nicht so ganz klar. Die wissen noch nicht, ob sie ihren Browser damit einbinden wollen. Aber sie haben wohl gesagt, dass sie in den nächsten Wochen sich entscheiden wollen. IBM ist dabei und so weiter. Also da tut sich eine Menge. Jetzt müssen wir erstmal abwarten, wie es weitergeht. Es wird also verschiedene Möglichkeiten geben, dass dieses Web-Outen meine Identität dem Browser bestätigt, der dann sagt, ja, okay, das ist der Richtige, das stimmt so. Wenn es wirklich dieses Verfahren ermöglichen wird, dass wir in Zukunft keine Passwörter mehr selbst vergeben müssen oder irgendwelche Einmal-Passcodes benutzen, dann ist damit ein großer Schritt getan in eine freiere Benutzung. Ob dieses Web-Outen so sicher ist, kann ich natürlich nicht beurteilen. Wenn so viele Firmen daran beteiligt sind, so viele Firmen, die auch unverdächtig sind und normalerweise Konkurrenten sind, dieses System vorantreiben, ohne dass erstmal ein wirtschaftlicher Aspekt erkennbar ist, sollte man ein bisschen Vorschussvertrauen in diese Sache hinein interpretieren dürfen, ohne gleich alles wieder abzulehnen. Aber wir sind ja in Deutschland. Mal sehen, was passiert. Dann haben wir noch ein Thema, was ich unbedingt ansprechen muss. Sie haben alle, davon gehe ich aus, da bin ich ganz sicher, gehört, dass Kinder und Jugendliche freitags nicht zur Schule gehen, sondern eine Art Schulstreik oder so etwas aktiv durchführen. Diese schwedische Schülerin Greta Thunberg, die ist übrigens mittlerweile zur Frau des Jahres gewählt worden, ausgezeichnet worden, die hat ja während der Klimakonferenz in Katowice erstmalig dazu aufgerufen, weil es hat ihr wohl, ist ja wohl ganz gegen den Strich gegangen, dass die großen Nationen zusammengesessen haben, gelabert haben. Und es ist im Grunde genommen nichts dabei rausgekommen, als dass man hinterher das Nichts schön geredet hat. Einen richtigen Fortschritt beim Klimaschutz hat es überhaupt nicht gegeben. So, und das hat sie wirklich in einer sehr klaren Sprache vorgetragen und hat gefordert, dass die Schüler und Schülerinnen doch künftig freitags vor die Parlamente ziehen sollen und demonstrieren sollen und vor die Rathäuser und was weiß ich wo. Und fordern sollen, dass man ihre Welt nicht heute schon kaputt macht. Diese Aktion Fridays for Future, wie sie genannt wurde, die von dieser schwedischen Vorzeigeschülerin ausgerufen wurde, initiiert wurde, die sieht ja eigentlich gar nicht aus wie 16 Jahre alt. Das ist nicht so ein Modepüppchen, das ist irgendwie jemand, den man ansieht, den man glaubt, dass sie wirklich aus der Masse herauskommt und nicht irgendetwas erreichen will, um sich selbst zu produzieren, sondern dass sie wirklich ein ernsthaftes, wichtiges Anliegen nach außen trägt und dafür Unterstützung sucht. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin mehr als begeistert von so etwas. Egal, ob diese Aktion jetzt große Früchte trägt, das wünsche ich mir natürlich, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass unsere Kinder und Jugendlichen sich mit dieser Thematik befassen. Dass sie sich darum kümmern, wie ihre Welt denn in 10, 20, 30 Jahren aussehen wird. Und es nicht diesen, naja, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. So, natürlich verstößt das gegen die Schulpflicht. Aber wenn ich mir anhöre, was Altmaier dazu sagt, dass man das doch in der schulfreien Zeit machen sollte, dann hätte es auch eine größere Wirkung, denn dann würde jeder erkennen können, dass es ihnen ernst gemeint ist und nicht darum geht, die Mathestunde am Freitag zu schwänzen. Da muss ich nur sagen, sag mal, lieber Herr Altmaier, wer hat dir denn so einen Mist eingeredet? Sollten die dann nicht lieber um Mitternacht in die Warner Heide gehen, da wo keiner ist, wo es keiner hört, wo es keinen stört, und dort demonstrieren? Was machen denn alle anderen? Was macht denn eine Gewerkschaft? Die demonstrieren da, wo es am wehesten tut, da, wo es am meisten ausfällt. Wenn ich meine eigene Meinung publik machen will, dann mache ich das nicht irgendwo im Keller, der schallgedämpft ist und flüstere dort das, was ich will und das, was ich erreichen will, sondern dann gehe ich da hin, wo viele Menschen sind und sage es da öffentlich. So einen Unsinn zu erzählen, gut, aber es ist Panik, meine ich, erkennen zu können. Eine Panik, die ganz klar sagt, wir als Regierung, als seit Jahren regierende Parteien haben einfach Angst. Da kommen plötzlich welche, die sind vollkommen unbeeinflusst von unserer lobbygetriebenen Wirtschaftspolitik, dass wir Banken Geld geben, dass wir Autokonzerne schonen und das alles zum Schaden der Bürger. Die interessiert das alles nicht, dass wir Braunkohle und so etwas weiter leben lassen, dass wir damit die Umwelt in einem Maße schädigen, was nahezu unglaublich ist. Jetzt kommen da welche, die sagen, hör mal, das ist meine Welt. In 2 Jahren, dann wählen wir und wir wollen das so nicht. Davor haben die Angst. Und dafür müssen die auch Angst haben, sonst würde es ja nichts ändern. Ich glaube, das ist vielleicht nicht alles richtig, was Kinder und Jugendliche da machen. Aber ich glaube, dass sie ihre Verantwortung erkannt haben. Da gibt es mit Sicherheit auch Mitläufer. Aber die gibt es ja immer und überall. Nur, was hier passiert, ist für unsere aller Zukunft wichtig. Das geht nicht nur diejenigen an, die in dieser Welt dann leben müssen, die wir heute versauen, weil Industrie und Wirtschaft Gewinne zugeschanzt werden und vor allen Dingen der Finanzwelt, die letztendlich den Bürgern weggenommen werden, den heutigen per Steuer und Zinsverluste und Betrug durch Autofirmen und sonst was und den morgigen, weil man ihnen die Ressourcen wegnimmt und die Umwelt versaut, die sie dann später, wenn es überhaupt noch geht, mühsam mit viel Geld reparieren müssen. Es ist der richtige Weg. Meine Hochachtung für Angela Merkel, die sich ganz klar dafür ausgesprochen hat, dass uns irgendwo auch sehr positiv darüber gesprochen hat, dass Kinder und Jugendliche sich politisch betätigen und ihre Meinung preisgeben und dafür einstehen und dafür Risiken in Kauf nehmen. Und selbst der Bundespräsident, mit dem bin ich ja meist nicht einig, aber selbst der hat sich dafür ausgesprochen. Also die beiden Staatsspitzen, die wir haben, sprechen dafür, Altmaier spricht dagegen, Wirtschaftsminister. Gut, man könnte jetzt sagen, ich empfinde ihn als Lobbyminister, ist irgendwo auch richtig, aber die haben ja auch irgendwo wo Rechte und Interessen, es ist ja immer eine Abwägung, aber es geht zu sehr weg von den Menschen, zu sehr weg von allem das, was wir haben. Jeden, der an diesem Protest teilnimmt, muss ich meine persönliche Achtung aussprechen. Trotz des Risikos, anschließend von dummen Lehrern eine Fehlstunde eingetragen zu bekommen, anstelle, dass man sagt, aktive politische Bildung, das, so kann man die Fehlstunde natürlich auch nennen, und anstelle, dass die mitgehen, die müssen ja nur nicht zu Hause sitzen oder in der Schule sitzen und die drei verbliebenen Schüler, die zu feig sind oder die von zu Hause zu viel Druck bekommen haben, da mit irgendwelchen sinnlosen Sachen beschäftigen, die könnten doch mitgehen, die könnten doch mit ihren Schutzbefohlenen diskutieren, die könnten doch an der Meinungsbildung mitarbeiten, auch an ihrer eigenen. Nein, da wird also zu sehr gebremst. Ich denke, es ist vollkommen richtig, dass hier gegen die Schulpflicht nicht verstoßen wird, sondern protestiert wird mit politischen Inhalten, die vor 50 Jahren Kindern und Jugendlichen in diesem Alter gar nicht möglich und denkbar waren. Erst heute ist es möglich. Auch die moderne Technologie hat es möglich gemacht, dass man einen weltweiten Meinungsaustausch aktiv betreiben kann und dann sich abstimmen kann und dann eine solche Protestwelle gegen die Verhunzung und Verkauf oder besser Ausverkauf unserer Umwelt zu initiieren. Also, meine Hochachtung dafür. Und alle die, die dagegen sind, denkt doch bitte mal nach. Wenn die Leute mit unserer versaubeulten Welt leben müssen, dann schieben wir die Radieschen von unten durch. Wir haben gar nicht das Recht, dagegen zu sprechen, sondern wir können nur sagen, wenn ihr die Verantwortung zeigt, dann unterstützen wir euch. Bitte, denkt daran. Ich hatte ja vergangene Woche schon angekündigt, dass wir das schöne Wetter ausnutzen wollten, und wir haben auch mit einem Kopter Aufnahmen gemacht. Ich habe mal die Technologie vorgestellt, die wir heute in einer Woche dann online haben werden. Die Sendung ist noch nicht ganz fertig. Es fehlt noch ein Thema. Ich habe da so eine blöde Kamera, aber naja, gut. Mal sehen, ob es überhaupt ein vernünftiger Beitrag wird. Es fehlt also noch eine kleine Ecke für die Sendung. Heute in einer Woche. Und da können Sie das hören, also für die, die es nicht am Montag, den 11. hören, sondern später, ich meine Montag, den 18. kommt die nächste Sendung CC2 TV. So, und natürlich sind wir schon wieder an dem nächsten Thema dran, an den nächsten Themen, aber noch ist es nicht so weit, da reden wir dann später drüber. Ich bitte nochmal darum, in den Shop zu schauen. Thomas Ritter hat da so ein bisschen renoviert, so eine Art Frühjahrsputz gemacht. Bitte kann man übrigens jetzt auch umkleiden, jahreszeitgemäß. Und es gibt also Hemdchen in jeder Art und jeder Größe, wer Spaß daran hat. Übrigens, ich fand das ganz toll. Ich habe gehört, dass Bitte zum Beispiel auch Fans und auch Kindern ins Krankenhaus mitgegeben wurde. Und dafür gibt es übrigens auch ein spezielles Hemdchen mit gute Besserung und sowas. Ich denke, wenn der eine oder andere da mal reinschaut und vielleicht etwas Neues auch noch kaufen kann, das hilft, alles hilft. Denn Werbeeinnahmen gibt es im Moment von YouTube so gut wie keine mehr. Die haben ja viele, viele Werbekunden verloren aus diversen Gründen. Das kann jeder selbst raussuchen. Und bedanke mich auch bei denen, die bisher gespendet haben. Die werden natürlich wieder in der nächsten TV-Sendung eingeblendet. Wenn sie gesagt haben, ja, ich will, ja, du darfst. Also wenn jemand genannt werden möchte, das ist nichts Ehrenrühriges, sondern das tun wir gern. Nur er muss es dazu schreiben. Ich möchte genannt werden. Und dann aber vielleicht auch dazu schreiben, wie. Ob man nun irgendeinen Nick oder irgendeinen Vornamen oder den gesamten Namen oder wie auch immer haben will. Irgendwie muss ich ja nur wissen, was soll man denn so machen. Wenn jemand zum Beispiel schreibt Amateurfunker und das Rufzeichen dahinter, ja, schreibe ich dann Amateurfunker und Rufzeichen oder nur das Rufzeichen? Wenn man also das, was genannt werden soll, vielleicht in Anführungszeichen setzt, wäre eine tolle Sache. Ja, und jemand, der nichts schreibt, braucht doch keine Angst zu haben, der wird nicht genannt. Darf ich natürlich nicht. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir ein neues Spendenkonto haben. Und wenn jemand einen Dauerauftrag geschaltet hat, bitte diesen ändern auf das neue Konto. Es steht auf der Homepage cc2.tv, rechts steht das neue Konto bei der Comdirect Bank. Und wenn der Dauerauftrag geändert ist, kommt das Geld auch nach wie vor bei uns an. Vielen Dank an alle Spender, vielen Dank an alle Zuhörer und bis heute in einer Woche zur CC2TV oder in zwei Wochen, wenn jemand mich nur im Auto ertragen kann, dann kommt der nächste Audiogast. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.